World Cup for Alexis Ozil! Thumps it home! A goal for the birthday boy! I guess it had been coming. Arsenal have their two-goal lead back.
Here's Ozil at the other end. Cool and calm from Mesut Ozil. And this is now turning into an emphatic night for Arsenal. Lucas Perez onto it. He knows Ozil's in the centre. Brilliantly fouled and fantastically finished. Two for them. Rolling tonight. Stanley has. Here they come again. Lucas Perez. Ozil. Well, he'll have the match ball as well. Six for Arsenal. Hat-trick for Mesut Ozil to cap off.
Sechs zu null gegen Ludogorets, der siebte Pflichtspielsieg in Folge seit 11 Spielen ungeschlagen. Es läuft derzeit also ziemlich gut beim FC Arsenal. Wieso, weshalb, warum, klären und erörtern wir in Episode 35 vom German Gunners Podcast. Wir blicken zurück auf die letzten beiden Spiele gegen Swansea und Ludogorets und es gibt natürlich auch eine ausführliche Vorschau auf das Spiel am Wochenende gegen Middlesbrough und als kleines Add-on auch ein interessantes Interview mit Ralf Gunisch, @Felgenralle auf Twitter. Christian hat mit ihm gesprochen, unter anderem über Vertragsverhandlungen von Spielern, auch bezogen auf den aktuellen Fall von Mesut Özil bei uns. Ja, wie immer auch dabei Christian @GermanGunners. Guten Abend.
Grüß euch, guten Abend.
Wie ist es?
Ja, ganz locker und entspannt nach dem 6:0. Da kann man nicht meckern.
Gut, hervorragend. Bevor wir in Medias Res gehen und uns zu allen wichtigen Punkten Arsenal-mäßig äußern, müssen wir noch Bezug nehmen auf den gestrigen Abend, weil das hat auf Twitter doch die ein oder andere Reaktion ausgelöst. Zum Hintergrund kurz, ich habe es mal kurz als Pubgate bezeichnet. Wir waren Fußball gucken und wir hatten gedacht, es würde die Konferenzschaltung geben, dass wir zumindest die Arsenal-Tore sehen. Hat dann aber leider nicht geklappt, weil wir in Münster keine Kneipe gefunden haben, die Konferenz zeigt, sondern nur die beiden deutschen Einzelspiele. Daraufhin gab es wüste Beschimpfungen auf Twitter, wie blöd wir doch wären. Und es wurde uns unter anderem auch die Ausreise wurde uns nahegelegt. Wir sollen doch Deutschland bitte verlassen. Deswegen vielleicht nochmal ganz kurz, wie hast du den gestrigen Abend erlebt?
Ja, es war wirklich etwas ernüchternd, weil ich im völligen Selbstbewusstsein, in völliger Asel-Montur in die Kneipe gegangen bin und einfach mal so ganz locker gesagt habe, wo ich mich am besten hinsetze für die Konferenz. Und die nette Dame hinter der Theke mir dann eröffnete, es gibt keine Konferenz, es gibt entweder Gladbach oder Bayern. Und
Das hast du mir dann geschrieben, da war ich gerade auf dem Fahrrad auf dem Weg in die Kneipe und dachte so, Moment.
Entsetzen. Und dann als ich schon am Boden lag, warf sie mir dann noch einen kleinen Hoffnungsschimmer ein und hat gesagt, ja, wir können ja mal gucken, wie sich der Abend so entwickelt oder wie viele Leute tatsächlich kommen. Da habe ich dann gedacht, mit nur ein bisschen Nachdruck und vehementen Nachfragen verschiedenster Leute könnte das ja was werden. Aber wurde nachher nicht, als uns dann der Kneipier selber sagte, ist nicht, er könne nicht was ankündigen und was anderes machen.
Natürlich vollkommen recht.
Hat er recht.
Die Frage aber ist, warum kündigt er denn die Konferenz nicht an?
Genau, und es waren ehrlich gesagt auch wirklich, also Gladbach-Fans waren wirklich sehr viele da, verständlich, weil das Spiel auch nicht im Free-TV lief, aber Bayern-Fans waren wirklich kaum da. Also die meiste Stimmung haben da die 5 Holländer aus Eindhoven gemacht, die links neben uns saßen. Und zu Recht übrigens ein 2:2 hätte sein müssen mit dem Abseitstor, aber das ist ein anderes Thema. Und im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass wir extremste Twitter-Nutzung hatten bei uns am Tisch, inklusive Livestreaming der Tore von Felix. Es war, also manche haben wahrscheinlich nicht verstanden, warum wir gejubelt haben, aber manchmal muss man auch diese Wege gehen.
Ja, ich glaube, nur ernüchternder ist Dienstagabends diesen Sport1-Fan-Talk zu gucken, weil da sieht man ja gar nichts. Wir haben ja immerhin noch einen halbwegs attraktives Spiel in Glasgow gesehen und 4 Tore von Bayern, die haben mich jetzt emotional, aber natürlich, das wisst ihr alle, nicht wirklich berührt. Wo wir jetzt schon in Rant-Laune sind oder zumindest in Gate-Laune, wir müssen nochmal über The Zone sprechen und über die Ausfälle am Montagabend, zumindest die, die du nicht verschlafen hast. Es war ärgerlich am Montag. Ich habe mich auch extremst geärgert, weil es jetzt nicht mehr so war, dass es irgendwie für ein paar Minuten, meine ich, ging, sondern echt viele Ruckler war und ich dann in der zweiten Halbzeit auch auf einen Stream wieder umgestiegen bin. Hat mich genervt und hat in meiner persönlichen Beliebtheitsskala hatte so ein paar Minuspunkte wieder gesammelt.
Ja, es wäre schlimmer gewesen, wenn es ein Arsenal-Spiel gewesen wäre. Und
ja, aber da wäre der Andrang natürlich auch gar nicht so groß.
Oder wenn das Spiel Liverpool gegen United tatsächlich besser gewesen wäre. Ja, wie gesagt, ich bin nachher tatsächlich eingeschlafen. Es war irgendwie etwas irritierend. Ist mir auch noch nie passiert, aber es ist scheint noch nicht so ganz ausgereift zu sein, was eigentlich schade ist, weil man oftmals mit, ich glaube, du hast es noch vorher getweetet, hoffentlich nicht so ein großer Ansturm und dann fällt der Stream aus. Aber genau das ist passiert und das ist schon jetzt öfter passiert und das ist so teilweise mit sehendem Auge und das ist ein bisschen schade, weil eigentlich das Konzept ein gutes ist und es auch, eigentlich das ist, wonach man auch gesucht hat, zu einem entsprechenden Preismodell auch. Nur wenn du natürlich dann dich in Anführungsstrichen nicht wirklich drauf verlassen kannst, dass es komplett durchläuft oder sicher durchläuft, dann ist das natürlich immer so ein kleiner bitterer Beigeschmack. Es ist schon zugegebenerweise besser geworden als am Anfang, da ging es ja absolut gar nicht, aber es ist noch einiges an der Hardware zu machen und ein Kollege hat mal den schönen Vergleich gestern in der Kneipe gebracht, das ist so ein bisschen wie so ein Fitnessstudio, was ganz viele Annahmen macht und hofft, dass nicht so viele Leute kommen, damit nicht alle Geräte besetzt sind. Trifft es irgendwie genau auf den Punkt und hoffen wir, dass da die Kapazitäten der Server noch weiter ausgebaut werden, damit wir wirklich das auch entsprechend genießen können und auch die Kommentatoren, wo wir heute auch einen zu Gast haben mit Ralf Gunisch oder auch Marco Hagemann, die auch hören können, was sie zu sagen haben zu den Spielen, weil das eigentlich von einer guten Qualität ist.
Ja, können wir ja nur hoffen, dass es am Samstag um 16 Uhr kein Run of Arsenal gegen Middlesbrough gibt. Ich denke, da sind wir auch unter uns. Und
ich glaube, dass das Spiel ist safe, ja.
Weil ja auch parallel Bundesliga läuft, von daher. Gut, letzter Punkt, womit wir eigentlich auch bei den Arsenal News werden, bevor wir dann in den Rückblick auf die letzten beiden Spiele einsteigen. Wir müssen ganz kurz über den Zeh von Olivier Giroud sprechen. Ich finde es sehr mysteriös, was in den letzten Wochen um Giroud alles so passiert. Es hieß, er wäre eigentlich relativ schnell wieder dabei. Es zieht sich sehr lange hin. Müssen wir uns da Sorgen machen? Mal so ganz platt gefragt.
Ich fand es auch irgendwie sehr irritierend. Und nachdem aber seit gestern auch die Bilder wieder kursierten, zusammen mit Aaron Ramsey im vollen Training und die Aussagen von Wenger so ein bisschen beiden, insbesondere Ramsey, dann noch eine Anführungsstrichen eine normale Vorbereitung zu geben, hat sich das im Endeffekt nachher eigentlich auch wieder gelegt. Ich denke, Giroud wird vielleicht gegen Reading schon ein bisschen Einsatzzeit kriegen können und spätestens danach wieder in den Kader stoßen und von daher muss man sich dann maximal dann die Frage stellen, wie kommt er wieder in diese Mannschaft rein, wie passt er dann dazu, wie ordnet er sich vielleicht hinter Lucas Perez ein, der ja auch drückt, Spielzeit zu bekommen. Das sind alles interessante Fragen, aber auch gute Sachen, die man hinsichtlich dann der Kadertiefe die Qual der Wahl hat.
Er wurde ja nicht wirklich vermisst in letzter Zeit, von daher bin ich auch gespannt, wie er sich wieder nach seiner dann doch irgendwie deutlich längeren Verletzung als eigentlich angekündigt wieder in die Mannschaft integriert. Gut, du hast schon gesagt, Ramsey und Giroud sind wieder zurück im Training. Ich tippe drauf, dass beide vielleicht ein wenig Einsatzzeit im Ligapokal bekommen, spätestens aber Champions League Rückspiel in Ludogorets wäre eine Option, um sie wieder ein bisschen heranzuführen. Dann weitere News. Elneny nominiert für Afrikas Fußballer des Jahres.
Glückwunsch.
Ja, natürlich Glückwunsch. Verdient für die Leistung, die er auch gezeigt hat. Insgesamt 30 Nominierte gibt es. Die Wahrscheinlichkeit, dass Elneny den Preis bekommt, ist, glaube ich, relativ gering, weil da auch so Leute dabei sind wie Aubameyang und
das. Ja, also. Ich glaube auch.
Aber als Auszeichnung auf alle Fälle schon mal für die Nominierung nicht so verkehrt. Dann, wir haben einen neuen Trainingsplatz oder besser gesagt einen neuen Belag.
Ja, oder wir bekommen ihn,
glaube ich. Oder wir bekommen ihn, genau. Es ist geplant, der angeblich Verletzungen vorbeugen, aber vielmehr noch bei der Regeneration helfen soll. interessant, zeigt mir eigentlich nur, dass man sich zumindest bewusst ist, dass es ein Problem ist mit den vielen Verletzungen und dass man an unterschiedlichen Ecken und Enden da auch entgegenwirkt. Sehr positiv, mal gucken, wie nachhaltig das Ganze dann ist. Dann vielleicht ganz kurz, wir hatten das vor 2 Wochen schon ausführlicher besprochen, Debatte Vertragsverlängerung. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel Neues zu erzählen, ist ongoing sozusagen. Aber Arsène Wenger hat natürlich wieder ein wunderbares Zitat gebracht, das wir nochmal ganz kurz hervorheben wollen. Gefragt, ob der Club in einer anderen Position ist oder in einer anderen Ausgangslage, was Transfers angeht, im Vergleich zu vor 4 oder 5 Jahren, wo das Geld noch nicht so locker saß und noch nicht so gut war, hat Wenger eigentlich nur gesagt, natürlich wäre man in einer anderen Position. Ja. Oder überhaupt in einer Position, aber nicht in einer anderen. Er meinte, er wäre in einer Position.
Ja, manchmal.
We are of course in a position. Ja, ja. Stark. Ne?
Also wieder manchmal offen gelassen. Müssen auch auf komische Fragen eben auch komische Antworten kommen.
Ne? Genau. Mhm. Und bezüglich Vertragsverlängerung sind Özil und Alexis natürlich diejenigen, die jetzt, pressieren wäre übertrieben, aber zumindest ist die beiden, die am nächsten anstehen. Und dann ist das sozusagen das England-Duo mit Wiltshire und Oxlade-Chamberlain eigentlich auch dran. Die haben noch Verträge bis 2017, 18.
Ja, ich weiß es nicht gerade nicht ganz genau.
Ich glaube, es ist 2000.
Zumindest müssen.
Sind das jetzt die nächsten, die auch dran wären, wenn man sie längerfristig verlängern würde?
Ja.
Bei Wiltshire ist es ja nochmal fraglich, wie der überhaupt jetzt zurückkommt nach der Leihe. Aber Oxlade-Chamberlain könnte auch ein ganz interessanter Fall in Zukunft werden. Wenger hat selbst gesagt, er würde ihn gerne behalten. Und Oxlade-Chamberlain würde jetzt so ein bisschen oder müsste ein wenig die Entwicklung durchmachen wie Walcott in der derzeit jetzt. Gut, ich glaube, wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, dass das eigentlich eine ganz gute Option wäre, Ox abzugeben. Wenn ich Geld setzen würde heute, würde ich sagen, dass er im Sommer weg ist. Aber wir werden mal sehen. Allerdings ist das auch ein Thema, was wir sicherlich in nächster Zeit nochmal häufiger besprechen wollen, aber haben wir hiermit quasi schon mal gesetzt. Gut, dann kurze Pause, würde ich sagen, und Rückblick auf Swansea und Lulu Goretz im Schnelldurchlauf.
So machen wir es.
Okay, bis gleich.
Zurück mit den beiden Rückblicken auf das Spiel gegen Swansea City vom letzten Wochenende und das Spiel vom gestrigen Abend gegen Ludogorets in der Königsklasse. Ja, beginnen wir doch einfach im Zeitauflauf am letzten Samstag. 3-2 gegen die Schwäne aus Wales. Unveränderte Aufstellung gab es. Man kann sagen, Arsenal hat sich so ein bisschen mit einer Stammelf rausgebildet. Warst du überrascht, dass keine großen Änderungen kamen?
Nö, jetzt für das Swansea-Spiel eigentlich nicht, weil ich mir da schon gedacht habe, da spielt die beste Elf und die Elf, die am besten eingespielt ist. Mich hat es dann eher gewundert, dass er für Ludo Goretz eher auch im Vergleich Wenger untypisch eher wenig getauscht hat. Glaube ich nur 3 oder 4 Wechsel, können wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ich glaube, Wenger rotiert etwas weniger derzeit und gibt wirklich der eigentlich oder zur Lasten oder nicht zur Lasten, sondern sozusagen zugunsten eigentlich mehr der Eingespieltheit des Teams. Also Alexis kriegt sehr viel Einsatzzeit vorne als Neuner, Walcott und auch Iwobi sind eigentlich die beiden, die über die Flügel kommen, Özil dahinter und auch in der Innenverteidigung und generell in der Defensive ändert er jetzt eigentlich relativ wenig. Also Mustafi Koscielny ist die eingespielte Variante, Holding, Gabriel bekommen wenig Einsatzzeiten und auch Bellerin ist auf rechts eigentlich gesetzt und Dauerbrenner. Und das hat sich jetzt eigentlich ziemlich gut eingespielt. Wir haben jetzt genau wieder diese Achse, die wir so ein bisschen vermisst haben zum Saisonauftakt. Jetzt halt mit Mustafi Koscielny, dann über Chaka Casola, Özil, Alexis. Das ist wieder so ein Konstrukt, das insgesamt sehr harmonisch ist und drumherum verteilen sich dann eben die Einzelkönner sozusagen. Und insgesamt sowohl in der Offensivbewegung als auch in der Defensivbewegung wirkt das halt wie eine sehr harmonische Mannschaft, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Und wenn Situation X eintritt, weiß sofort jeder, okay, gut, wir müssen uns jetzt so und so verhalten. Das hat in der Champions League am Mittwoch ziemlich gut geklappt. Da gab es so ein paar Ausnahmen. Gegen Swansea eigentlich auch zu Beginn sehr, sehr gut, aber da machte man dann sich eben durch ein paar individuelle Fehler das Leben insgesamt sehr, ja, sehr schwer einfach, weil Swansea jetzt nicht so gut im Spiel eigentlich drin war. Und wenn man mit dem 2-0 eigentlich in die Halbzeit geht und sich da sozusagen nicht das 1-2 noch einigelt, dann glaube ich, wäre das Spiel insgesamt auch ein bisschen deutlicher verlaufen. Aber gut, ich meine, so individuelle Fehler wie jetzt von Xhaka können mal passieren. Insgesamt würde ich aber sagen, dass einer der ganz wesentlichen Faktoren, warum es derzeit so gut läuft, ist, dass Wenger eine Elf gefunden hat, eine Startelf gefunden hat und 2 bis 3 Wechsel vornimmt, die auch meistens identisch sind, dass es insgesamt sehr eingespielt derzeit wird.
Ja, definitiv war das so ein Punkt, dieses Ungleichgewicht an dem Wochenende zwischen Offensiv- und Defensiv-Spiel. Das war eher ungewöhnlich für die Spiele, die wir davor auch von Arsenal gesehen haben. Offensiv natürlich wieder Theo Walcott, der raussticht. Was ist eigentlich mit ihm los? Auch gestern wieder ein schönes Tor zum 2-0. Also er ist wirklich on fire momentan.
Ja, es ist halt dann auch einfach Kopfsache, glaube ich, so ein bisschen. Wenn es dann einmal gut läuft, dann machst du halt auch, dann traust du dich auch ein bisschen was, dann schießt du auch mal aufs Tor. Ich meine, was hat er das letzte Mal irgendwie aus 20 Metern aufs Tor geschossen? Ist jetzt auch nicht so häufig passiert in der jüngeren Vergangenheit. Und ja, ich glaube dann, wenn man dann selbst sieht als Spieler, dass es einigermaßen gut läuft und dass die Tore dann auch fallen, ich glaube, dann ist dann auch einfach so, dann läuft das auch einfach so wie so ein Selbstläufer wahrscheinlich. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass er momentan, und da sind wir wieder bei Eingespieltheit des Teams und auch bei der neuen Rolle von Özi, er findet sich jetzt ja wieder damit zurecht, dass er nicht mehr zentral spielt, sondern dass er wieder eben über den Flügel kommt, aber auch per se nicht unbedingt. Das ist ja auch einer der ganz wesentlichen Punkte, dass es gut offensiv läuft, ist, dass sehr viel rotiert wird vorne, dass jetzt Alexis nicht immer zentral in der Mitte spielt, sondern auch mal auf links ausweicht. Dann geht Walcott eher in die Mitte, Iwobi kommt manchmal über rechts. Also es ist ein sehr flexibles System. Auch natürlich ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass jetzt kein bulliger, großer Stürmer vorne steht. Und das kommt Walcott, glaube ich, unfassbar entgegen, dass er jetzt nicht unbedingt immer auf der rechten Seite kleben muss, sondern dass er halt auch mal in der Mitte spielt, vorübergehend, oder auch mal über die linke Seite kommt. Und ist natürlich dann deutlich schwieriger für die gegnerische Mannschaft, sich auch auszurechnen. Aber ich...
Ja, das ist der Punkt. Also er hat ja eigentlich nicht mehr diesen Anspruch, Mittelstürmer zu spielen, schießt aber die meisten Tore tatsächlich aus zentraler Position. Also das ist
ja eben, weil er ja nicht nur rechts spielt.
Ne? Das flexible Ruschieren in der Vorwärtsbewegung des ganzen offensiven Blocks bei Arsenal, denke ich, was ihm zugutekommt, dass man da einfach eine ganz homogene Formation gefunden hat, in der er einfach momentan gut reinpasst und dann eben auch mit der Dynamik und dem Selbstvertrauen, was er jetzt hat, einfach davon auch profitiert. Wenn wir noch eine Sache, die wir definitiv ansprechen müssen, vielleicht nochmal in den Fokus rücken wollen, dann ist das natürlich die rote Karte von Granit Xhaka gewesen, extremst heftig diskutiert, nicht nur bei mir im Blog, auf Twitter, überall. War es rot, war es noch gelb, war es, wie Wenger sagt, dunkelgelb oder...
Nein, a dark yellow.
Ja, oder irgendwie so. Also,
was hat, es war auch wieder großartig. Der Referee hat eine bright red statt einer dark yellow gezeigt.
Genau, also
es ist unstrittig, es ist nach den neuen Regeln, die es gibt, und danach muss der Schiedsrichter entscheiden, es ist eine rote Karte, Punkt.
Ja, und nach englischen Verhältnissen ist es natürlich, ist es schon harsch, meiner Meinung nach.
Nee, aber so kann, das ist ja dann wieder, wo ich sage, so kannst du nicht argumentieren, wenn die neue Regel angeblich ist, oder wenn ab der Saison und die Spieler und die Vereine wurden darüber informiert, wenn du keine Chance hast, den Ball zu spielen und von hinten faulst, ist es eine rote Karte, Punkt. Dann kann das Foul jetzt noch so schwer sein, dann ist es halt, also dann ist es die Regel einfach so. Es ist dann auch, dann, wenn du da jetzt dann auch eine Ausnahme machst und sagst, ah, dann weiche ich die Regel wieder auf mit, ah, das Einsteigen war jetzt gar nicht so schlimm oder nicht so hart. Xhaka hatte keine Möglichkeit, den Ball zu spielen, brauchen wir nicht drüber reden, und das Foul kam von hinten, Punkt, rote Karte.
Mich hat keiner über die Regeländerung informiert.
Ja, aber offensichtlich gab es die ja, weil im Nachhinein wurde ja auch häufiger darauf hingewiesen, dass es eben in der Premier League, ich glaube sogar auch Oxlade Chamberlain hat es gesagt, dass sie...
Der spielt ja auch nicht, der hat ja genug Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen.
Ja, eben, vor der Saison darüber informiert wurden. Man kann darüber diskutieren, dass es auch in dieser Saison schon Fouls in anderen Spielen gab, die jetzt deutlich härter waren, aber wenn eben genau dieser Fall eintritt, sprich, du hast keine Chance, den Ball zu spielen und die Attacke kommt von hinten oder das Einsteigen, ob das jetzt nur ein leichter Tritt war oder ein schwerer Tritt, ist dann in der Sache wahrscheinlich nebensächlich.
Ich sag mal, dass es ein taktisches Foul war, im klassischen Sinne sind wir uns ja darüber einig und dass ja, da auch eine gute 4-1-Situation dadurch verändert wurde auch. Aber was ist denn jetzt ne, Foul von hinten, was ist der Trikotzieher? Ist es denn gleichwertig mit einer Attacke mit dem Fuß? Bin ich dann auch in diesem roten Segment oder ist das wieder ein schwammiger Fall? Weil es scheint ja ausschließlich entscheidend zu sein, ob ich den Ball spielen kann oder nicht. Für die Frage, ob es sofort rot ist. Ne? Also das ist durchaus so ein Element, auf dem man sich dann wieder aufs glattes Eis begeben kann.
Naja, aber ich meine, also wenn in der vergleichbaren Situation Xhaka jetzt da das Trikot gezogen hätte, wäre ja erstmal viel näher am Mann dran gewesen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit wäre auch relativ groß, dass dann irgendeiner Form vielleicht noch am Ball gekommen wäre. Ich meine, Xhaka war relativ weit hinter dem Spieler von Swansea und ist dem halt dann, ne, also es war ja, er hat ja nicht irgendwie mal den Fuß hingestellt, sondern er hat ja schon mit dem Bein auch ausgeholt. Ja, ich glaube, da die Möglichkeit, da das Trikot zu ziehen, die war ja sowieso gar nicht gegeben. Deswegen, gut, klar, es gibt immer noch ein bisschen Fingerspitzengefühl und es gibt auch noch diesen berühmten Ermessensspielraum dahingehend. Aber ich fand jetzt, also dass man sich über diese rote Karte irgendwie beklagt oder so, fand ich jetzt irgendwie auch ja, überflüssig.
Was im Endeffekt unterm Strich bei dieser Situation wichtig war, dass wir taktische Fouls ziehen, A, und B, dass uns diese rote Karte nicht aus der Bahn wirft, was die defensive Mittelfeldposition angeht. Wir haben Elneny, wir haben Kokolan, die da gleich reinspringen können und jetzt in dem Champions-League-Bereich auch schon reingesprungen sind und diese virale Position, die uns immer abging, adäquat auch sofort ersetzen können.
Ja, und nochmal, also jetzt nochmal auf das Foul bezogen. Ich meine, Xhaka hätte ja auch erstmal hinterherlaufen können. Ne? Also er zieht das Foul sehr, sehr früh schon. Hätte ja auch erstmal versuchen können, hinterherzukommen und dann, wie gesagt, also da es war auch ein Foul noch vor der Mittellinie, wo ich auch noch sagen würde, okay, gut, spielt auch nochmal eine Rolle. Da muss man auch nicht so einsteigen. Gut. Swansea war in der Überzahl, aber was sie aus der Situation gemacht hätten, es steht auch noch in den Sternen. Von daher, ich finde, also man musste jetzt überhaupt nicht drüber diskutieren und war auch eher überrascht, dass das so umfassend gemacht wurde.
Okay, hätten wir Granit Xhaka die rote Karte abgehakt.
Kommen wir noch auf die Themen Defensive zurück. Nochmal ganz kurz, nämlich defensive Unkonzentriertheiten, die man gesehen hat, sowohl von Xhaka eben vor dem 1-2, das kann passieren, würde ich jetzt auch nicht irgendwie als größeren Fehler innerhalb des Teams sehen, sondern das war einfach ein individueller Fehler. Und ja, gut, ich meine, Sigurdsson hat so eine Schusstechnik, dass der dann auch so in der Situation auch was machen kann. Vor dem 2-3 fand ich es eher dramatischer. Zum einen Monreal auf links nicht gut und auch in der Mitte nicht gut verteidigt. Also, ich weiß nicht, ob man sich vielleicht dann auch zu sicher war mit der 2-0-Führung und mit der 3-1-Führung, aber an der Stelle sind wir so ein bisschen in die, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde sagen, wir sind so ein bisschen in die alte Arsenal-Lethargie defensiv gefallen, dass wir nicht ganz präsent genug waren und auch nicht eng genug am Mann. Die Flanke wurde zugelassen und in der Mitte waren wir in der Überzahl.
Ja, wir haben im Endeffekt eigentlich genau das zurückgegeben, was Swansea uns bei den anderen Toren eigentlich auch geschenkt hatte. Also eine völlig unkontrollierte Defensive, zu weit von den Gegenspielern weg. Bei Monreal war es auch so ein bisschen die Situation, dass der Swansea Außenstürmer mit sehr viel Geschwindigkeitsüberschuss dann irgendwie an ihm vorbeigehen konnte und dann war im Endeffekt natürlich auch der Flankenweg in die Mitte irgendwie
ja,
frei.
Ja, aber er ist auch zu weit weg und er verhindert die Flanke nicht und lässt sich immer weiter damit zurückdrängen. Er hätte dann irgendwann einfach mal versuchen müssen, den Ball zu spielen. Und ich meine, gar wenn es da ein Foul gewesen wäre, wäre es vielleicht eine gelbe Karte gewesen und Freistoß auf der Position auf der
Außen. Also definitiv nicht das beste Spiel von Monreal, wenn man es auf die Spielzeiten immer betrachtet, hat er immer mal ein, zwei Spiele, wo er irgendwie so nicht ganz auf dem Top-Level ist, auf dem er im Endeffekt, sagen wir mal, 90% der Spielzeit ist. Und vielleicht bedingt auch durch die Nachnominierung für Spanien, dass er da noch das Spiel hatte. Zusätzlich, ich weiß es nicht, jetzt gegen Lugoretz hatte er ja die Chance, ein bisschen da zu regenerieren. Ich glaube aber, dass er relativ normal wieder auf sein hohes Level zurückkommen wird, jetzt auch am Wochenende schon. Und dass man insgesamt wahrscheinlich vielleicht so ein bisschen zu lax dann umgegangen ist und gedacht hat, okay, das Ding haben wir jetzt schon eingetütet, nachdem man dann ins 3-1 gemacht hatte, vielleicht so ein bisschen zu sehr als Selbstläufer gesehen hat und ja, dann passieren so Sachen. Also abschalten darfst du in der Premier League einfach nicht, weil dann fängst du dir sofort ein. Dafür ist die individuelle Qualität der einzelnen Mannschaften, seien sie auch noch so weit unter der Tabelle, einfach zu hoch, dass sie eben sowas eben auch ausnutzen. Und ja, es kann einfach nur eine positive Lehre sein, die man da ziehen kann und auch für die zukünftigen Spieler einfach mitnimmt und eben diesen Fokus einfach komplett durchhält.
Ja, ich meine, aber im Endeffekt 3 Punkte gewonnen. Man City hat Punkte gelassen gegen Everton, Tottenham gegen West Brom. Von daher kann man jetzt nicht meckern. Aber es war natürlich das Glück schon sehr herausgefordert.
Das definitiv. Sagen. Und das muss man auch einsprechen. Und man muss ja dann auch mal Sachen rausarbeiten, die man immer noch besser machen kann. Selbst wenn man momentan in einem ganz guten Run ist, der soll ja auch noch weitergehen. Von daher ist sowas dann auch mal wichtig, das auch rauszuarbeiten. Und ich denke, dass wir das Trainerteam und auch die Spieler selber auch sicherlich gemacht haben.
Gut, dann lass uns doch auf das gestrige Champions-League-Spiel noch ganz kurz gucken. Fangen wir auch da mit den Schwierigkeiten bzw. mit den Schwächen mal ganz kurz an. Es gab sie nämlich, wir hatten mal so eine Phase, erste Halbzeit, wo Ospina sich dann auszeichnen durfte, zweimal. Gut, ich meine, kann passieren, 90 Minuten kannst du auch eine Mannschaft wie Lugoretz nicht unbedingt dominieren, aber hat mir noch mal gezeigt, dass Ospina eigentlich eine sehr gute Nummer 2 ist und jetzt in allen Champions-League-Spielen, wo er eigentlich gespielt hat, sehr, sehr starke Leistung gegen Paris, uns den Punkt gerettet, gegen Basel wenig gefordert, aber auch da war er da und auch gestern wieder ein sicherer Rückhalt, von daher könnte ich mir, war ja immer skeptisch, was angeht, diese Rotation, aber ich glaube, Ospina nimmt das ganz gut an, dass er alle 2-3 Wochen einmal nur spielen darf, von daher sollte Cech, was wir ja nicht hoffen, irgendwie mal ausfallen, muss man sich, glaube ich, jetzt keine großen Sorgen machen.
Ja, er nimmt die Rolle an und versteht sie auch als diese Chance, sich auszuzeichnen, matchfit zu bleiben und ist ganz wichtig, wenn man diese Rotationsvariante wählt, von der ich jetzt persönlich nicht so der große Fan bin, aber die sich ja immer mehr durchzusetzen scheint, auch international und in anderen Ligen. Von daher, die Situation, in der er da war, war er eben auch wirklich immer präsent und hat auch da entsprechend eine klare Linie gefahren. Fand ich eine gute Sache insgesamt, aber wie gesagt, hat Arsenal das Spiel dominiert, hat eigentlich den offensiven Bereich oder den Fokus auf dem offensiven Bereich so stark ausgebreitet, dass man auch sagen muss, selbst nach der Führung, nach dem 2-0, nach dem schnellen 3-0, nach dem Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit, war immer auch dieser Hunger da, weitere Tore zu machen und es war eine schöne Qualität, die wir da gesehen haben, auch wenn es im Endeffekt nur ein Champions League Hinrundenspiel war, aber das hat man auch schon ganz anders gesehen.
Ja, also glaube ich auch, das ist wieder eine neue Qualität, die wir hinzugewonnen haben. Wir haben uns in den vergangenen Spielzeiten in der Champions League gerade sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwer getan mit so vergleichsweise kleineren Mannschaften. Erinnert sei an letzte Saison an Zagreb und Piräus. Und selbst wenn wir sie dann einigermaßen beherrscht haben, dann war es meistens so ein 2-0 oder so. Aber die Mannschaft war, glaube ich, sehr hungrig, spielfreudig gestern und hat dann auch gesagt, okay, gut, ich meine, wenn wir den Platz bekommen, dann schießen wir halt noch 3 oder 4 Tore mehr und hören nach dem 2-0 nicht auf. Fand ich insgesamt auch von den Spielern, die eingewechselt wurden mit Elneny, mit Iwobi und mit Perez, die haben sich super integriert sofort, haben da auch genau weitergemacht. Ist natürlich indirekt auch eine Folge von dem etwas größeren Kader, von dem qualitativ jetzt besseren Kader. Du musst als Einwechselspieler natürlich auch sofort anbieten, um zu zeigen, hier, Trainer, wechsel mich auch nicht nur ein, sondern ich kann auch in der Startelf spielen. Ist natürlich ein super Nebeneffekt. Das heißt, so jemand wie Perez will sich dann halt auch zeigen und sagen, hier gut, ich könnte genauso gut wie Alexis da vorne spielen.
Hat auch eine Vorarbeit gemacht dann?
Zwei, ne? Vorarbeiten.
Zwei sogar? Ach ja. Gott, habe ich eine verpasst.
Ja. Das fünfte von links, wo Özil dann den mit dem rechten Fuß nimmt und auch das sechste, den Volley-Schuss von Özil vorbereitet.
Ja, das ist
ja, genau, es war ja gestern schwierig für dich da genau zu verfolgen, deswegen nehme ich das jetzt mal als kleinen Fehler, den man verschmerzen kann.
Ja, genau. Habe ich in der Nachbetrachtung heute, ist mir das auch nicht aufgefallen.
Genau, du hättest aber auch einfach auf die Notizen gucken können, da steht auch zwei Vorarbeiten.
Echt? Faszinierend. Ja.
Aber jetzt seht ihr mal, dass Christian quasi meine Notizen, die ich aufschreibe, grundsätzlich ignoriert.
Ja, das konnte man jetzt, aber das ist aber zwei, ist aber ausgeschrieben. Das
ja,
ist
natürlich.
Stach jetzt nicht so hervor, ja, wie zum Beispiel die, nee.
Du weißt, wenn man Zahlen ausschreibt und wenn man Zahlen als Zahlen schreibt, wir machen das hier schon korrekt.
Ja, genau.
Gut, aber Spaß beiseite. Ich muss jetzt anfangen, vom 4:0 zu schwärmen, weil sonst komme ich da überhaupt nicht mehr zu. Das 4:0 gestern gegen Ludo Goretz war, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war, ich würde jetzt sagen, so vom gesamten Ablauf das perfekteste Arsenal-Tour der letzten 3 bis 4 Jahre.
Dass diese Wilshere-Kombination
aus. Ja, das war mal was anderes. Das war vorne schon kombiniert. Das war so perfekt. Das war.
Ja, es war ein alles, Teamtor.
Es war also
ein
von Teamtor vorne bis hinten. Und es war alles, was Arsenal auszeichnet. Es war erst, dass Dugoretz den schnellen Gegenzug macht. Koscielny dachte schon, oh, kommt nicht mehr dran. Macht dann dieses wunderbare Tackling. Dann dieser Pass von Cazorla, mehr oder weniger aus dem Stand, in so einer Art Bogenlampe eigentlich, aber präzise in den Fuß von Özil. Erstmal, das ist der erste Schritt. Gut, der Pass war schon mal ein Traum. Quasi das komplette Mittelfeld und auch die Abwehr von Ludo Goretz, die ein bisschen aufgerückt waren, überspielt. Und dann die Ballmitnahme von Özil, als würde der quasi wie so ein Magnet angezogen, der Ball, und der klebt ihn dann quasi an seinem Fuß einfach. Das war perfekt. Und dann der Abschluss war natürlich, glaube ich, das Einfachste dann von den drei Sachen. Aber vor Tackling Koscielny, Pass Cazorla, Abschluss Özil, wie ein Gemälde, das von einem Künstler gemalt wurde, und du hättest dir das nicht besser vorstellen können.
Ja, also ihr müsst dazu wissen, Felix hat da gestern schon in der Kneipe, war auf seinem Handy schon völlig geschwärmt und wollte es am liebsten allen in der Kneipe zeigen, wie schön das Tor doch war. Also das war wirklich, wirklich wunderbar. Aber ich fand da, es waren insgesamt auch wirklich schöne Dinger dabei. Also diese nachher, die Abnahme von Özil, ich meine, das fünfte oder das sechste, wo er so halb volleymäßig abschließt, war auch wieder technisch wirklich brillant, auch im Nachgang zu dem Tor, was er gegen Swansea gemacht hat. Also das sind auch wirklich qualitativ sehr, sehr hochwertige Tore, die Özil da jetzt irgendwie gerade in den letzten Spielen abliefert. Auch insgesamt, wie man so ein bisschen das Offensivspiel nachher mit dem Auseinanderziehen der Ludo Goretz Abwehr und das im Endeffekt den Raum, den der ja einem da eröffnet worden ist, auch ausgenutzt hat, fand ich sehr gut gemacht, sehr, sehr stringent einfach gekontert, die freien Räume genutzt, die jetzt, wo wir gestern noch drüber gelacht haben, die Erik Meier immer so schön auf dem Screen einzeichnet.
Erik Meier ist doch dann immer selbst auf dem Spiel,
genau,
der steht doch dann da immer.
Genau, der steht dann immer im freien Raum, aber das war wirklich sehr gut gemacht und da muss man wirklich sagen, was du auch schon sagtest, wenn da ein Spieler reinkommt wie Perez, die bieten sich natürlich dann an, die gehen die extra Wege, die gehen einfach den extra Meter, der da notwendig ist, um entsprechend auch in diese Position zu kommen, und das hilft ungemein. Und ja, Mesut Özil mit einem Hattrick, und jetzt schaue ich einfach mal auf das Blatt, das ist nämlich der 102. Spieler, der einen Hattrick für Arsenal erzielte.
Ja. Und der fünfte in der Champions League, dann liest doch auch gleich weiter.
Ja, ich wollte jetzt diese schöne Recherche dir eigentlich überlassen, aber ich kann das einfach mal machen. Der fünfte in der Champions League, Mesut Özil reiht sich ein in eine illustre Reihe von Thierry Henry, Olivier Giroud, Danny Welbeck und nicht zu vergessen Nicolas the Lord Bentner. Ja?
Ja, genau, das ist also dann in der Regel, wenn man diese fünf Namen sagt und streiche den Namen, der nicht in diese Reihe passt.
Ja, definitiv Thierry Henry, ist ja klar. Ja. Aber ja, für euch, die auch noch wissen wollen, wann das denn war und die es gar nicht glauben können, hat auch Felix das recherchiert. Ja, also er hat viel zu tun auf der Arbeit.
Es war heute Morgen beim Frühstück.
März 2010 beim 5:0 gegen Porto. Und Es hört nicht auf. Felix hat auch noch die anderen Torschützen recherchiert. Ja, die anderen Torschützen, Samir Nasri und Emmanuel Eboué.
Genau.
Unfassbar, da wisst ihr mal, von wo wir hier kommen. Ja,
ja, ich meine, also, irre. Wenn schon, was die Recherche angeht, habe ich heute Morgen beim Frühstück gemacht, weil ich glaube, ich habe es, weiß ich gar nicht, wo ich es gelesen habe, dass Özil der fünfte ist, Spieler in der Champions League ist. Irgendwo habe ich die Statistik gesehen und dann dachte ich, Bendtner, das kann nicht sein. Also wann war das denn? Und da musste ich dann nochmal recherchieren. Habe ich natürlich auch gleich geguckt, wer die anderen Torschützen waren. Und ja, hat uns immerhin das 5:0 gegen Porto den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale damals gebracht.
Gut, so viel zum Spiel gegen Ludo Goretz, würde ich sagen.
Ja, aber ich muss eine Sache noch ganz kurz loswerden.
Einmal, okay, ja, dann darfst du.
Casola nochmal.
Ihr seht, Felix kommt nicht von dem Tor weg.
Also. Nein, das Problem ist ja, der braucht einen neuen Vertrag. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was Casola diese Saison noch machen muss, um ihn jetzt nicht noch ein Jahr länger zu verlängern. Also ich weiß gar nicht, also jetzt die 10, 11 Spiele, die wir da jetzt bisher absolviert haben, ich weiß gar nicht, mehr Argumente kann er eigentlich gar nicht liefern. Gestern das 4:0 war schon super vorbereitet und das 3:1 gegen Swansea war auch mehr oder weniger von ihm initiiert, weil er diese wunderbare Spieleröffnung auf den rechten Flügel gepackt hat, wo dann Bellerin zu Alexis zurücklegt und Alexis mit Özil dann Blicke austauschen und dann war sofort klar, okay, gut, da muss der Ball hin. Aber wenn wir jetzt, weil wir das in der Einleitung immer wieder betont haben, nach Gründen gesucht haben, warum es bei Arsenal so gut läuft, einer der Gründe ist ganz klar natürlich Özil, aber und auch die neu gewonnene Liebe von Alexis auf der 9, aber muss auf alle Fälle auch Santi Cazorla sein.
Ja, ich gehe auch fest davon aus, dass er eine Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr dann auch bekommt. Er ist auch ein Spieler, der auch wichtig ist, nicht nur jetzt hinsichtlich der fußballerischen Qualitäten, sondern auch für das Verständnis und das Transportieren der Philosophie oder der Vorgaben des Trainerstabs, glaube ich, auf das Spielfeld, dieser berühmte verlängerte Arm. Er hat einfach eine immense Erfahrung, viele Titel schon gewonnen, auch mit der Nationalmannschaft. Also von daher, Santi Cazorla muss definitiv noch bleiben. Ist ja sowieso der absolute Publikumsliebling. Und da habe ich jetzt wenig Bedenken, dass wir das irgendwie eingestudiert kriegen. Vor allen Dingen hat er auch schon gesagt, wenn er ein Angebot bekommt, dann würde er es auch wahrnehmen.
Ja, gut, hervorragend. Dann würde ich sagen, schließen wir den Rückblick auf Swansea und Ludo Goretz ab und machen jetzt hier weiter mit dem Interview.
Genau, ihr bekommt jetzt das Interview von mir und Ralf Gunisch eingespielt, das wir auch schon aufgenommen haben. Und,
wo wir auch nochmal ein bisschen auf die Vertragsverlängerung von Özil eingehen und ist auch generell im Arsenal und Premier League geht.
Genau, alles weitere könnt ihr euch jetzt anhören. Wir sind dann danach kurz zurück mit den Fragen und dann noch dem kurzen Blick aufs kommende Premier League Wochenende.
Genau.
So, wie jetzt in der Einleitung auch schon besprochen, haben wir wieder einen schönen Gast für uns gewinnen können. Zu Gast ist Ralf Gunisch heute. Wir kennt ihn vielleicht schon von DAZN und diversen Kommentierungen in dem Sportbereich dort. Als Spieler könnt ihr ihn vielleicht auch noch vom Mainz 05, dem FC St. Pauli oder auch aus Ingolstadt in Erinnerung haben. Seit 2015 ist Ralf jetzt auch als Kommentator unterwegs. Danke, dass du heute hier bist und viele Grüße aus Münster.
Ja, vielen Dank. Grüße aus Ingolstadt an dieser Stelle.
Ja, super. Ingolstadt immer noch die Heimat der Wahl. Ja, wir haben ja gerade schon kurz angesprochen, Kommentator jetzt unter anderem auch bei DAZN und teilweise auch bei RTL mit Marco Hagemann zusammen. Wie ist es dazu gekommen? Also war das so der nächste logische Schritt nach der Profikarriere oder gab es da noch andere Optionen?
Also das kam eigentlich, dass die Verantwortlichen von DAZN auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich das nicht mal ausprobieren möchte. Und dann habe ich das, ich sag mal, in der Beta-Phase zwei, dreimal gemacht bei den Vorbereitungsspielen, diesem International, keine Ahnung, wie der Cup hieß da vor der Saison, mit den ganzen Top-Teams aus Europa. Und das hat zum einen mir Spaß gemacht, zum anderen anscheinend den Verantwortlichen ganz gut gefallen. Und ja, dann bin ich da jetzt gern und regelmäßig gebuchter Experte, / Co-Kommentator.
Ja.
Und das mit Marco war eigentlich, also Marco und ich kennen uns halt schon länger und dann normalerweise macht das Tobi Gänzler, ist sein Assistent und dann funktionierte das zeitlich bei ihm nicht. Dann hat er gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ihn da zu unterstützen. Und ich muss sagen, das waren sehr spannende und interessante Erfahrungen in Schottland und in Norwegen.
Ja, ich hatte den Facebook Live Video hatte ich da auch verfolgt. Das war schon ganz witzig. Ihr beide ergänzt euch da ganz gut. DAZN haben wir gerade ja schon gehört, auch als diesen das Hauptfeld, auf dem du dich quasi tummelst. Du hattest mir im Vorfeld noch geschrieben, dein Arsenal-Kommentatorendebüt an diesem Wochenende gegen Middlesbrough.
Also wenn ich nicht ganz falsch liege, ist es tatsächlich mein Debüt, Pflichtspieldebüt am kommenden Samstag tatsächlich gegen Middlesbrough, ja.
Ja, das trifft sich super. Da haben wir im Prinzip auch die Brücke ja schon geschlagen zu unserem Hauptthema FC Arsenal, hier auch für die deutschen Fans. Gestern Champions League, hast du bestimmt ja auch verfolgt, 6-0. Gut, eher wahrscheinlich ein zweiklassiger Gegner, aber Mesut Özil mit dem Hattrick, wie schätzt du seine Leistung ein gestern und derzeit auch so Nationalmannschaft, wie es bei ihm so läuft?
Naja, also wenn du drei Tore in einer Halbzeit schießt plus in der ersten Halbzeit noch ein Tor vorbereitest, kannst du ja nicht so schlecht gespielt haben. Ich muss gestehen, ich habe nur das Ergebnis gesehen. Ich hab keine Spielminuten jetzt vom Spiel gesehen, aber ich glaube, so eine Bilanz ist selbsterklärend. Insgesamt passt er sich, weil du jetzt die Nationalmannschaft ansprichst, finde ich, passt sich das alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, also er passt sich dem Rest der Mannschaft an, die ja jetzt in der Qualifikation sehr zielstrebig, sehr fokussiert spielt. Und und zurück zu Arsenal, ja. Er ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Teil in der Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Also sie stehen ja jetzt, gut, ich erzähle euch nichts Neues, auf dem zweiten Platz mit 19 Punkten. Und er hat schon einen großen Anteil daran. Ist ja auch entsprechend beliebt.
Ja, definitiv. Es gibt ja immer diese Kritik, dass er sich so ein bisschen manchmal in den großen Spielen versteckt. Würdest du das auch so sehen? Weil man natürlich auf der Basis des gestrigen Gegners dieses Argument natürlich leicht nach vorne bringen könnte.
Also, Entschuldigung, ich persönlich, ich versuche das immer ein bisschen losgelöst davon zu sehen und formuliere es ganz rational und sage, Mesut Özil macht einfach sein Ding. Sprich, der spielt einfach seinen Stiefel runter und wenn es gut läuft, dann fällt das den Leuten positiv auf und das heißt, er spielt souverän, er hat eine gewisse Lockerheit, er strahlt eine Ruhe aus und selbst wenn es mal nicht so laufen sollte, bleibt er bei dem, was ihn stark macht, beziehungsweise wo er ein gutes Gefühl empfindet und das wird ihm dann halt in anderen Momenten, wenn es für die Mannschaft nicht gut läuft, immer negativ ausgelegt. Das ist mir manchmal ein bisschen zu leicht, weil das ist so dieses ganz reaktionäre Handeln. Wenn es gut läuft, wird gelobt und wenn es nicht gut läuft, wird draufgehauen, ohne das vielleicht ein bisschen differenzierter zu betrachten. Mesut macht halt einfach sein Ding, er zieht es so durch und ja.
Ja, ich denke auch, ich hatte es heute auch in meinem Blogbeitrag geschrieben, wenn Messi oder Ronaldo in einem Spiel gegen einen schlechteren Gegner drei oder vier Tore schießen, ist es immer gleich schon die weltbeste Leistung und bei Mesut geht es da manchmal so ein bisschen unter und ich finde auch, das sollte man auf jeden Fall hervorheben, was für eine gute Leistung das gestern war. Umso wichtiger ja auch für Arsenal und aus unserer Perspektive den Vertrag irgendwie so schnell wie möglich am besten irgendwie für die Ewigkeit zu verlängern. Wo wir dich jetzt als ehemaligen Spieler haben, wie ist das in so einer Situation, Vertragsverlängerung? Es wird ja immer in der Öffentlichkeit viel davon gesprochen, dass es da immer nur um das Geld geht, um den neuen Vertrag, um die Add-ons und was auch immer noch alles mit da geschnürt wird. Ist das tatsächlich so oder ist diese romantische Vorstellung, die ich so habe, es kommt vielleicht auch so ein bisschen auf den Verein an, auf die Vereinsführung, auf die Stadt, in der man lebt. Spielt das auch eine Rolle?
Also ich glaube da muss ich mich auch ein bisschen reindenken, weil ich leider auf diesem Niveau nie unterwegs war. Wir betrachten es mal ganz sachlich nüchtern und sagen, seine 8 Millionen, ich nenne jetzt einfach eine Summe, keine Ahnung, ob es mehr oder weniger ist, aber seine 8 Millionen kriegt er sowohl bei Arsenal, wie auch bei Chelsea, wie auch bei Liverpool, wie auch in Mailand, wie auch beim FC Barcelona und bei Real Madrid. Was ich damit sagen will, ist, dann sind irgendwann auch andere Dinge entscheidend. Sprich, wie wohl fühlt er sich in London? Gefällt es ihm in der Sonne Spaniens besser? Wie kommt er mit dem Trainer klar? Wie kommt er mit den Vereinsverantwortlichen klar? Und. All die Dinge, die du gerade eben genannt hast. Wie eng ist seine Bindung zu den Fans des FC Arsenal zum Beispiel? Das sind alles Dinge, die spielen mit rein, denn finanziell wäre es, glaube ich, bei jedem anderen Verein gleich. Was anderes ist es, wenn du quasi gerade erst in diese Liga reinwechselst. Ich sag mal, du spielst bei einem europäischen B-Verein, sage ich mal. Also nicht in die Creme de la Creme, und dich möchte einer von den ganz Großen haben, und auf einmal würde sich dein Gehalt um das Dreifache erhöhen zum Beispiel. Also wenn du einen Sprung machst von 1,2 auf 5 Millionen, da fängt man vielleicht auch an zu überlegen, ob man nicht auf die Sonne verzichtet oder auf eventuell andere schöne Dinge, die man bei seinem momentanen Verein hat. Aber wenn du auf diesem Niveau angekommen bist, dann spielen, glaube ich, auch andere Faktoren eine Rolle.
Ja, ich denke auch, dass man wahrscheinlich so viel Geld sowieso nicht ausgeben kann. Und
das Leben ist lang. Auch nach der Zeit ist lang, und du hast auch Kinder, du hast Familie. Also natürlich wird es schwer, wenn man vernünftig lebt, das wirklich alles zu auszugeben. Aber ich habe jetzt keine Kinder, aber ich glaube, jeder, der Kinder hat, wird nachvollziehen können, dass man gerne auch seine Lieben abgesichert haben möchte. Aber natürlich sind das Riesensummen, wo es schwer ist, die auszugeben.
Es war ja auch im Gespräch Arsene Wenger als so ein bisschen den Faktor, wie er sich weiter verhält. Bleibt er länger bei Arsenal? Weißt du, wie das mit dem Trainer oder sowas abgesprochen wird? Oder ist das eine Sache, die mehr von den Medien kommt?
Grundsätzlich ist es schon so, dass man, wenn er eine besonders enge Beziehung zu Arsene Wenger hat, dann wird er sicherlich da auch, werden da Gespräche geführt, einfach auch, weil man wissen möchte, wie geht es denn natürlich weiter. Es gibt auch sehr oft Gespräche, dass es heißt, pass auf, ich würde gerne verlängern, aber ich würde auch sportlich gerne den nächsten Schritt machen, und dafür brauchen wir Verstärkung. Habt ihr da was geplant an Transfers? Und wenn dann einer sagt, nee, pass auf, wir haben tatsächlich keine Kohle mehr für weitere Transfers, dann ist das natürlich kein Pluspunkt.
Also
ähnlich ist es auch, wenn es um die Personalie des Trainers beziehungsweise in England ja des Managers geht.
Also dann sind auch so Sachen wie beispielsweise, kriege ich einen Alexis Sanchez verlängert als weiteren Fixpunkt, der sich ja auch mit ihm auf dem Feld wirklich optimal versteht. Das sind dann auch so Sachen, die da hineinspielen.
Das sind alles Dinge, die gehören einfach mit dazu, weil du ja nicht nur wegen des Geldes verlängerst, sondern auch, weil du sportliche Ziele hast. Du hast sportliche Ambitionen, du hast sportliche Zielsetzungen, persönliche, und du hast die Ambitionen des Vereins oder der Mannschaft. Und wenn sich daraus eine große Schnittmenge ergibt, macht ein Wechsel Sinn. Wenn das zu weit auseinander geht, macht es halt keinen Sinn. Ich meine, Marco Reus ist damals von Gladbach weggegangen, weil er natürlich um Titel mitspielen wollte und die Wahrscheinlichkeit in Gladbach damals nicht so hoch war. Das heißt, seine persönlichen Ambitionen haben nicht zu denen des Vereins gepasst und deswegen der Wechsel. Ich glaube nicht, dass er sich da unwohl gefühlt hat, aber er wollte halt den nächsten Schritt machen, und den konnte er mit Gladbach eben nicht machen. Nur um das Prinzip mal zu verdeutlichen.
Ja, ist jedenfalls ein guter Vergleich an der Stelle. Gehen wir mal ein bisschen weg jetzt von Mesut Özil und einfach zum Verein im Ganzen. Du hast es auch schon angesprochen, mit 19 Punkten jetzt bis auf ein Tor punktgleich mit City an der Tabellenspitze. Was hat dir so besonders gefallen bisher in der Arsensaison, die ja eigentlich nach diesem holprigen Start gegen Liverpool ganz gut ins Rollen gekommen ist? Sind das so Sachen wie Alexis Sanchez beispielsweise jetzt als Neuner, was eine Sache ist, die ich am Anfang überhaupt gar nicht verstanden habe, oder vielleicht ein Skodran Mustafi, der jetzt hinten hilft, die Defensive dicht zu machen?
Also für mich war halt spannend nach der Verletzung von Per Mertesacker natürlich, okay, wie gehen sie jetzt damit um in der Innenverteidigung, weil Per natürlich einen enorm hohen Stellenwert nicht nur sportlich, sondern auch menschlich innerhalb der Mannschaft hat. Mit Mustafi, denke ich, haben sie da einen ordentlichen Transfer getätigt. Und mit 9 Gegentoren, ja gut, du hast natürlich die am ersten Spieltag gegen Liverpool musst du natürlich mit reinrechnen. War das ansonsten recht, ja, recht ordentlich bis hierhin. 3 Spiele zu 0, das ist okay, das ist nichts Überragendes, aber das ist okay. Ansonsten immer ein Gegentor, außer jetzt gegen Swansea, da haben sie ja 2 kassiert. Aber du hast halt eine verdammt starke Offensive. Und dazu kommt halt auch diese Umstellung Alexis Sanchez. Und, das muss ich dir jetzt sagen, der Trainer weiß schon, was er tut. Der sieht die ja jeden Tag. Zu deiner Einschätzung, dass du nicht, dass du erstmal nicht so warm geworden bist damit.
Ja, ich war da auch nicht alleine. Also es waren eigentlich durchweg auch so die Arsenal-Blogger leicht verwundert. Alleine von dieser Statur von Sanchez, die irgendwie nicht so dem Bild entsprach, was man sich so auch vielleicht im Sommer gewünscht hätte, so à la Higuain oder sowas in der Mitte, ne? Ja. Vielleicht kam das daraus so ein bisschen, aber mittlerweile scheint das ja irgendwie wirklich schon zu klicken.
Ja, es scheint durchaus zu funktionieren und deswegen ja, sollte man da auch weiterhin natürlich dem Trainer vertrauen. Ich meine, der hat jetzt schon 4 Buden. Das ist okay. Und wird natürlich auch entsprechend, ja, er hat, und da kommen wir wieder zu Özil, natürlich jemanden hinter sich, / neben sich, der ihn da ganz gut unterstützen kann. Und die ganze Offensive von Arsenal ist ja, ja, macht durchaus Spaß.
An der Offensive jetzt, wo wir da gerade sind, wie erklärst du dir diesen meteorischen Aufstieg von CEO Walcott diese Saison? Also, den hatte ich schon weggeschrieben und da war ich auch nicht der Einzige.
Ja, er hat halt, wie soll ich sagen, Theo Walcott war irgendwie so lange Zeit, galt er oder wirkte er für mich wie so ein, mein Gott, ein Riesentalent, aber irgendwie, der muss mal erwachsen werden, also so den nächsten Reifeschritt machen. Und ja, möglicherweise sind wir jetzt in der Saison, vielleicht für ihn ein bisschen spät, ich meine, er ist jetzt auch schon 27, aber dass er da jetzt mal rauskommt aus diesem, ja, ich will nicht sagen ewiges Talent, weil dafür war er vielleicht ein Tick zu gut, aber man hatte immer das Gefühl, da ist noch eine Menge Potenzial und er ruft es nicht konstant ab.
Definitiv, das ja. Kann man wohl teilen. Skodra Mustafi, du hast die Defensivbilanz ja gerade schon angesprochen. Wie gefällt er dir jetzt in den ersten Monaten in der Premier League? Hat er sich schon ganz gut angepasst?
Ich habe von Arsenal jetzt nicht so viele Spiele komplett gesehen, aber ich weiß, dass er jetzt schon, ich hab mich natürlich ein bisschen vorbereitet, er hat 5 Spiele gemacht und davon waren halt 2x zu 0. Mustafi hat halt einfach eine gewisse Qualität, das wissen wir ja auch von den Länderspielen. War auch bei Valencia einer der, ja, einer der Leistungsträger. Und es gab nicht viele Innenverteidiger auf dem Markt, wo man hätte sagen können, sie schaffen es, auch qualitativ den FC Arsenal zu ergänzen, und er ist einer von denen und hat sich relativ schnell zurechtgefunden. Ich finde sowieso, dass er von seiner Spielweise her gut nach England passt.
Ja, er hat ja auch so ein bisschen mit Everton da auch schon, ja, Wurzeln ist zu viel gesagt, aber auch schon in jungen Jahren Luft geschnuppert. Also das sehe ich auch so. Seine ganze Robustheit ist auch irgendwie, die passt auch zur Premier League, definitiv. Ja. Mit Blick auf die Premier League im Ganzen, wie siehst du die Entwicklung? Es ist ja oben ein bisschen enger zusammengerückt. Klopp ist mit Liverpool ja jetzt auch sehr weiter oben drin und gut dabei, was man ja auch nicht zwingend in dem Ausmaß erwarten konnte. Was sind so deine Aussichten, wie die Liga sich so in der Richtung entwickelt?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich auch im Vorlauf der Saison da bei DAZN viel diskutiert und haben auch ein kleines Preview-Video gedreht. Worauf möchtest du genau hinaus? Ich stelle einmal die Gegenfrage.
Ja, wer wird derjenige sein, der sich vielleicht absetzen kann? Kann sich einer absetzen oder meinst du, das wird so eng bleiben, was natürlich sehr spannend wäre für die Zuschauer, aber jetzt nicht zwingend immer dem Verlauf der letzten Spielzeiten entsprechen würde?
Also ich glaube, dass keiner sich ganz konkret absetzen wird. Ich glaube, es wird lange Zeit sehr, sehr eng bleiben. Möglicherweise nicht so eng, dass so wie bis jetzt irgendwie 5, 6 Mannschaft oder eher 6, 7 so halb in Schlagdistanz sind. Ich glaube, United mit 14 Zählern zählt sich auch noch zur Spitzengruppe. Leicester wird, denke ich, rauskommen. Ich sehe Leicester irgendwo zwischen 6 und 10 mit ein bisschen Glück. Ich habe vor der Saison gesagt, mit ein bisschen Glück 4 bis 8. Korrigiere ich ein bisschen, weil da müsste schon von jetzt an sehr, 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 sehr viel richtig laufen. Deswegen sage ich irgendwas zwischen 6 und 10. Und ansonsten, ja, diese Spitzengruppe vorne, City, Arsenal, die Spurs, Liverpool, Chelsea, United, Everton momentan noch drin. Da wird natürlich auch sehen, ob sie quasi ich sag mal, den hinteren Teil dieser Spitzengruppe bilden und ob das so bleibt, die werden halt im Gleichschritt marschieren und es wird da natürlich wichtig sein, gerade die direkten Duelle zu gewinnen.
Ja, die sind immer, immer wichtig und waren auch nicht immer Arsenal Stärke in den letzten Jahren, zugegebenerweise. Ja, dann warten wir auch ab, wie die Liga sich entwickelt. Spannend wird es definitiv bleiben.
Also spannend und spektakulär und einfach auch aufgrund der Trainercharaktere wahnsinnig interessant. Also gerade da oben City gegen Arsenal, gegen Chelsea, gegen United, das sind alles gegen Liverpool. Wenn da Mourinho, Klopp und was weiß ich nicht, wer alles an der Linie stehen, das hat schon seinen gewissen Reiz auf vielen Ebenen.
Definitiv, also da ist immer Feuer drin, glaube ich. Dann schauen wir doch einfach zum Abschluss nochmal kurz auf dich nochmal zurück. Jetzt am Samstag Arsenal gegen Borough auf The Zone. Was stehen noch für Projekte an? Wo können wir dich hören, sehen?
Also direkt hören und sehen tatsächlich momentan nur auf The Zone. Darüber hinaus natürlich noch Rocket Beans in der Bundesliga. Da geht es ja vornehmlich, oder da geht es eigentlich nur um die Bundesliga, immer montagsabends 20.15 Uhr.
Ja, erklär doch mal kurz für unsere Hörer, die es nicht kennen.
Gerne, das ist rocketbeans.tv, also die Raketenbohnen auf Englisch.
Ja.
Ist ein 24/7 Livestreaming-TV-Sender, sage ich mal, aus Hamburg. Und da sind auch Fußballfans bei und wir machen immer montagsabends eine Talkshow. Wir, das sind Nils und Etienne, das sind die beiden Gesichter von den Bohnen. Nils ist großer HSV-Fan, Etienne ist großer Frankfurt-Fan. Dann ist noch Tobi Escher dabei von Spielverlagerung.de, so ein bisschen der Taktik-Nerd. Und mein Part ist so ein bisschen die professionelle Expertise als ehemaliger Fußballprofi. Wie schon gesagt, montagsabend 20.15 unter rocketbeans.tv. Und es ist halt so, dass ich aber nicht jeden Montag da bin, weil ja häufiger auch montagsabends noch Spiele zu kommentieren sind. Deswegen bin ich da nicht mehr jede Woche zu Gast. Aber es lohnt sich immer und wir haben auch zwischendrin immer mal interessante Gäste. Zum Beispiel letztes Jahr Marco Hagemann war da, Michael Henke, Peter Neururer, Peter Hyballa, Luis Holtby war da. Also alles Namen, die man sicherlich aus dem Fußball kennt. Und da kommen jetzt demnächst noch ein paar dazu und das sind so die beiden Kanäle, die beiden Möglichkeiten, mich zu sehen. Du hast es angesprochen, nächsten Samstag oder kommenden Samstag dann das Spiel gegen Middlesbrough, gegen ja eine stark verunsicherte Mannschaft. Ich bin sehr gespannt, wie Arsenal sich da präsentieren wird jetzt nach der Champions League, weil die Chancen sind sehr, sehr gut.
Ja, das hoffen wir auch, dass wir die Siegesserie weiter fortführen können. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute kurz Zeit für uns hattest.
Sehr gerne.
Wer dich auf Twitter noch näher verfolgen will, @Felgenralle und ansonsten einfach bei The Zone am Samstag reinschalten und dann einfach mal das Debüt genießen und schauen, was am Ende ergebnismäßig bei rauskommt.
Genau.
Super, ich danke dir, schönen Abend noch.
Danke auch.
Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.
So, da wären wir wieder. Episode 35 vom German Gunners Podcast. Vielen Dank nochmal an Ralf Gunisch für seine Zeit und seine Expertise. Wir kommen zu Fragen und der Vorschau auf das kommende Premier League Wochenende. Tim Dosch hat uns natürlich etliche Fragen wieder geschickt. Nacho Monreal, lieber Tim, haben wir eben gerade im ersten Teil des Podcasts schon ein wenig beleuchtet. Von daher skippen wir diese Frage mal und widmen uns den beiden anderen Fragen, die du geschickt hast, nämlich Lucas Perez. Sehen wir ihn eher im Zentrum oder eher auf den Außenpositionen? Und wie sehen wir überhaupt Lucas Perez? Ich fand ihn gestern nach seiner Einwechslung sehr, sehr gut. Die beiden Vorarbeiten, sehr agil, super schnell, gute Sprints, sehr laufstark. Aus meiner Sicht wird es jetzt Zeit, dass er mal von Anfang an spielen darf.
Ja, wird auch kommen, sicherlich spätestens im Ligapokal gegen Reading. Er hat es natürlich momentan ein bisschen schwer aufgrund der Tatsache, die wir auch gerade schon angesprochen haben, Eingespieltheit des Teams, feste Startelf, Worker trifft super, das war jetzt nicht zu erwarten. Daher muss er sich jetzt die Einsatzzeit wirklich hart erkämpfen. Zur Frage Zentrum oder Außen, glaube ich, ist Lucas Perez momentan wirklich Jacke wie Hose. Hauptsache irgendwo in die Frontreihe rein. Angedacht war er ja mal für zentral, aber ich glaube, außen kann er genauso gut agieren, wie wir das gestern gesehen haben. Da kam er ja auch direkt über die Außenbahn. Das war schon stark, auch mit dem Zug, den er im Spiel hatte und auch dem Auge und dem präzisen Zuspielen. Von daher glaube ich, schwer zu sagen. Ich glaube auch, dass wir uns lösen müssen, zumindest in der derzeitigen Phase, von festen Positionen im Arsenal-Sturm. Also wir hatten es ja vorhin mit Theo Walcott schon angesprochen. Das ist alles so irgendwie mal ein bisschen im Fluss. Es kann sich alles in sich verschieben. Und führt dann eben auch beispielsweise Alexis Mitte dann wieder außen. Also es führt zu so einer ganz anderen Art von Sturmreihe. Und wenn man auf die Spieler guckt, die wir dort zur Verfügung haben, haben wir eigentlich außer Giroud, der tatsächlich eigentlich nur Mitte fix spielen kann als quasi Leuchtturm und Anspielstation, haben wir nur Spieler, die irgendwie alles können und im Endeffekt dadurch da auch dem Gegner vielleicht ein bisschen Verwirrung stiften. Und ja, das ist vielleicht nicht nur das moderne Angriffsspiel, sondern vielleicht auch das neue Angriffsspiel von Arsenal. Also wir werden es sehen. Also von daher glaube ich, Lucas Perez nimmt jede Position an und sollte auch nicht fix auf irgendeine Position derzeit, zumindest in dem Spielsystem, festgenagelt werden.
Er macht eigentlich die Offensive, die jetzt schon flexibel ist, noch flexibler, was eigentlich, ja, ich erwarte mir einiges. Ich habe doch recht hohe Erwartungen. Das, was in Ansatzweise bisher gezeigt wurde, war sehr, sehr positiv. Und ich glaube, er könnte sich da super integrieren und einfinden. Gucken wir mal, ab wann er die Gelegenheit hat, das auch häufiger zu zeigen. Dann zweite Frage, beziehungsweise eigentlich dritte Frage, aber hier jetzt zweite Frage von Tim. Ramsey ist ja wieder, haben wir vorhin in den News schon gesagt, in Full Training, wie es so schön heißt, und dürfte ja relativ bald wieder auch im Kader eigentlich stehen. Frage von Tim, auf welcher Position sehen wir ihn, wenn der Kader vorerst so bleibt? Ich kann dir schon mal meine Antwort geben. Ramsey findet derzeit keinen Platz in der Startelf.
Das ist wahrscheinlich zu befürchten.
Aber kann man einen Ramsey auf die Bank setzen?
Auch das, also
man kann natürlich.
Ja, das ist, ich meine, wir haben oft darüber gesprochen, dass wir hohe Qualität haben wollen in der Masse auch. Und das haben wir jetzt. Und das bringt natürlich auch solche Situationen mit sich. Ich denke, wenn, sehe ich ihn dann eher vielleicht auch mal in dem Wechsel vielleicht auf die Cazorla-Position oder eben auch in der Rotation mit Xhaka, Elneny, Coquelin in diesem Trio, in dem er dann irgendwie um Einsatzzeit kämpft. Also wir haben ihn auch schon mal auf der Außenbahn gesehen. Also es wird sicherlich sehr schwer werden für Aaron Ramsey, das ist ganz klar, aber wir müssen uns nichts vormachen. Wir hoffen alle, klopfen ja auch auf Holz, ne? Verletzungen nicht kommen, aber die werden bei Arsenal kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann brauchen wir viele Spieler auf hohem Niveau, auf verschiedenen Positionen. Von daher, da eben auch ein bisschen ruhig bleiben, auch vielleicht von Ramseys Seite, und die Einsatzzeit wird da kommen.
Gehe ich auch von aus. Gut, dann bevor wir aufs Wochenende gucken, möchte ich gerne The Ox of the Episode verleihen noch.
Sehr
an dieser
schön.
Stelle. Kann, und ich denke, das ist auch ziemlich verdient, nur an Granit Xhaka gehen für seine Performance am letzten Samstag gegen Swansea. 1-2 mit einem blöden Fehler eingeleitet und dann auch noch die rote Karte. Es gab dann schnell wieder die Kritik, dass alle gesagt haben, oh, da hat man sich den Platzverweisspieler verpflichtet. Ja. Stimmt natürlich überhaupt nicht, völlig überzogen, aber kein guter Samstagnachmittag für Granit Xhaka, aber ganz ehrlich, wenn er es in so einem Spiel hat, von mir aus sehr gerne. Und den ersten Titel hier im German Gunners Podcast auch gleich eingesackt.
Genau, also völlig verdienter Titel und ich bleibe immer noch ein Xhaka-Fan, also da geht's nichts drüber.
Ja, gut, blicken wir voraus aufs kommende Premier League-Wochenende. Spieltag 9 steht an. Am Samstag wird er um 13.30 Uhr eröffnet mit Bournemouth gegen Tottenham, also sozusagen einer der Konkurrenten um die vorderen Plätze spielt. In Bournemouth, ich würde sagen, Jack Wilshere weiß, was er zu tun hat.
Ja, Jack Wilshere, Hattrick, haben wir gerade schon hier in der kurzen Aufnahmepause angekündigt. Wäre jetzt mal echt ein Knaller. Und ich glaube,
Bournemouth hat einen ganz guten Lauf derzeit, also was heißt guten Lauf nicht, aber zumindest ist positiv. Eigentlich ganz gut. Als Elfter in der Tabelle mit 11 Punkten machen sie sich ganz gut. Von daher, ja. Spurs haben sich gegen West Brom letzte Woche schon ein bisschen schwer getan. Vielleicht
ist da was drin.
Ist da was drin, genau. Dann sind wir dran. 16 Uhr bei DAZN. Das Spurs-Spiel übrigens auch bei DAZN zu sehen. Gegen Middlesbrough, ja. Wir haben gestern ein bisschen in der Kneipe schon diskutiert. Waren beide der Ansicht, dass Borough eigentlich eine sehr gute Mannschaft hat und potenziell einen guten Kader hat, aber noch bisher wenig Ertrag. 17. Platz, 6 Punkte nur nach 8 Spielen, minus 4 die Tordifferenz. Von daher gefährlicher Gegner. Eigentlich Potenzial gar da, gute zusammengestellte Mannschaft. Natürlich mit Negredo, so ein relativ bekannter Name vorne im Sturm. Stuart Downing im Mittelfeld. Und ich glaube, sehr viele namhafte Torhüter für so einen Aufsteiger in die Premier League. Ja, aber ich glaube, für uns kann es eigentlich nur darum gehen, das Spiel zu gewinnen und Middlesbrough ja unter Druck zu setzen. Dann werden auf alle Fälle in irgendeiner Form Fehler ergeben. Aber nur weil die jetzt 17. sind, sagt das gar nichts über ihr Potenzial aus. Und ich glaube, das ist deutlich höher, als es der derzeitige Tabellenplatz anzeigt.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, das ist ein Spiel, was allein Arsenal für sich im Kopf entscheiden muss und einfach anknüpfen an das, was in den letzten Spielen gezeigt worden ist. Dann wird das auch gegen Middlesbrough klappen. Ein bisschen die Konzentriertheit in der Abwehr natürlich wiederfinden im Vergleich zum Swansea-Spiel. Aber das ist, glaube ich, das war das Hauptattribut, was wir an diesem Wochenende an den Tag legen müssen und ja, ich bin gespannt, wie wir uns auch aufstellen werden. Werden wir in der gleichen Stammelf im Endeffekt auflaufen und die absolute Rotation für das Reading-Spiel hervorrufen, wo ich sehr stark von ausgehe. Von daher, es sind noch ein paar Sachen und zu entscheiden und ein paar Überraschungen sicherlich, die dann noch vor dem Spiel kommen können.
Genau, letzter Sieg von Middlesbrough 2-1 in Sunderland am 21. August, ist also auch schon ein wenig länger her. Callum Chambers ist ja ausgeliehen an Borough, Stammspieler mittlerweile, würde ich sagen.
Darf er den spielen?
Er darf, ich glaube nicht. Also ich habe jetzt hier einfach mal mir aufgeschrieben, ist nicht spielberechtigt. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Aber sonst eigentlich hat er sich ganz gut gemacht und bekommt auf alle Fälle Einsatzzeit. Von daher ist das ja auch schon mal ziemlich gut. Jetzt hatte ich eben noch einen Gedanken aufgeworfen, den ich schon wieder vergessen habe. Ah ja, mein Aufstellungstipp für Samstag ist natürlich wie folgt. Tchech im Tor, Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal, Coquelin, Cazorla, Walcott über rechts, Özil in der Mitte, Iwobi über links, Alexis vorne.
Ja.
Also quasi die...
Unterschreibe ich blind.
Ja, ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass anders aufgestellt wird. Aber man weiß es bei Wenger nie. Vielleicht gibt es noch eine kurzfristige Verletzung. Kann mir aber nicht vorstellen, dass er irgendwie an der vorderen Spitze da irgendwas verändert. Ich denke, Perez wird von der Bank vielleicht die Gelegenheit bekommen. Ähnliches gilt auch für Oxlade-Chamberlain. Mal schauen. Gut, dann schauen wir noch auf das weitere Premier League-Wochenende. Was sticht heraus? 5 weitere 16 Uhr Spiele gibt es am Samstag. Burnley-Everton, Hull gegen Stoke, Leicester gegen Crystal Palace. Crystal Palace, ja, ist eigentlich auch ganz gut gestaltet, steht sogar 3 Punkte vor. Leicester hatten jetzt eine etwas schwächere Phase mal, aber Leicester tut sich schwer als amtierender Meister, sind nur 13. mit 8 Punkten nach 8 Spielen. Ja, sozusagen diametral zu den Leistungen in der Champions League, die man abliefert, aber ich glaube, die werden es in der Premier League schwer haben, jetzt diese Saison, weil man auch sehr gut weiß mittlerweile, was man von Leicester erwarten kann und wie man mit Leicester umgeht. Wird interessant zu sehen sein, ob es gegen Crystal Palace zumindest mal wieder zu einem Heimsieg reicht. Außerdem noch Swansea gegen Watford, das Heimdebüt für den neuen Swansea-Trainer, und West Ham gegen Sunderland. das Tabellenschlusslicht, zu dem wir dann ja am nächsten Wochenende müssen. Von daher könnte man da vielleicht auch schon mal einen Blick drauf werfen, wie sich die Black Cats eigentlich so schlagen. 18:30 Spiel Liverpool gegen West Brom. Wir könnten also vorlegen im Kampf um die Tabellenspitze, weil Man City nämlich erst am Sonntag spielt, um 14.30 Uhr gegen Southampton. Ja, könnte man auch mal stolpern. Southampton mit einem sehr guten Sieg am Wochenende. Und das 17-Uhr-Spiel ist Chelsea gegen Man United. Da nehmen sich wieder zwei potenzielle Konkurrenten um die vorderen Plätze ein paar Punkte weg.
Ja, wird wieder eine Zerreißprobe für die Portale von DAZN und die Serverstärke.
Das könnte natürlich sein, aber man könnte es auch dahingehend aus sportlicher Sicht interpretieren, dass wenn es gut läuft und eine der beiden vorderen Mannschaften, also Man City oder wir, Punkte holt am Wochenende und einen Sieg holt, wenn die bei 22 Punkten, würde Man United bei Chelsea verlieren, sind es 14 Punkte weiterhin für die Red Devils, das wären schon 8 Punkte Rückstand nach 9 Spielen. Kann Mourinho nicht schmecken, würde ich sagen.
Ja, definitiv nicht, aber das ist ja nicht schlimm, das mag ja jeder.
Gut, das der Blick aufs Wochenende, 9. Spieltag. Danach geht es weiter mit Ligapokal gegen Reading und dann spielen wir gegen Sunderland, um den Oktober abzuschließen. Und dann werden wir uns sicherlich auch wieder mit einer Podcast-Episode melden und auf alles zurückblicken. Dann würde ich sagen, schließen wir die Episode natürlich nicht, um darum zu kommen, wie ihr uns kontaktieren könnt. E-Mail germangunners@googlemail.com für alle Lob, Kritik, Kommentare und Anregungen ist eine E-Mail immer am einfachsten. Wenn man Lob, Kritik und Kommentare und Anregungen auch in 140 Zeichen quetscht, dann geht das auch via Twitter, @medispolis, das ist mein Twitter-Account, und Christian @germangunners, Hashtag GGPodcast. Facebook.com/germangunner ist die Seite, die Facebook-Seite von Christians Blog, das zu erreichen ist unter germangunners.com. Und wo es natürlich am Wochenende auch wieder die Vorberichte für das Middlesbrough-Spiel gibt und den Nachbericht, oder?
Sicher, wie gewohnt, alles drin. Diesmal muss ich auch nicht bei Mesut auf den Geburtstag, dann wird es auch ein bisschen früher.
Ja, gut, hervorragend. Ja. Dann,
sehr gut. Flamini ist aber auch, der ist auch einer am Glas, ich sag's euch.
Hast du übrigens das Mesut Özil-Geburtstagsvideo gesehen, das ich auch gleich
getweetet habe? Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht drin war.
Ja, ne, also bist du auf einer Party, fragte alle und dann...
Jerome kam zu mir und hat gesagt, hör mal Christian, bist du eigentlich in dem Mesut Özil-Video nicht dabei? Ich sag, Jerome, ich habe die Mail nicht gekriegt. Ne? Und er sagte, ja, scheiße, sagt er.
30 Sekunden einreichen, nicht mal das hat geklappt. Naja gut, ich war überrascht, dass Petr Cech so gut Deutsch spricht.
Ja, faszinierend, ne?
Ja, war mir überhaupt nicht bekannt. Ich weiß auch gar nicht, woher jetzt. Gut, ich lerne die Nähe von Tschechien zu Deutschland.
Ja, okay, aber der hat da viele Talente, glaube ich.
Gut, war wieder was Interessantes. Lukas Podolski fand ich mit am lustigsten.
Sprach schlechter Deutsch.
Das auch, aber war eine sehr lustige Runde. Also wenn ihr das Geburtstagsvideo mit den Geburtstagswünschen von für Mesut Özil noch nicht gesehen habt, schaut mal auf YouTube. Er hat es, glaube ich, da auch hochgeladen. War ganz interessant zu sehen und Robert Pires ist ja mehr oder weniger eigentlich zerschmolzen vor Liebe. Also,
ja, es ist...
Gut, aber wenn es jemand beurteilen kann, wie gut ist, ja, dann natürlich, wie gut Özil ist, dann ist es natürlich dann Robert
einfach,
Pires.
Der Herrgott persönlich, und das ist für mich immer noch Robert Pires. Das ist einfach die Liebe meiner Jugend, ja.
Gut, dann jetzt noch die finale Frage. Guckst du heute Abend noch Europa League Mainz gegen den RSC Anderlecht?
Ja, so ein Klassiker wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.
Einfach mal, um auch mal ein bisschen runterzukommen.
Ja, man muss auch mal ein bisschen gechillt Fußball gucken. Ja, ich denke, ich werde es einfach parallel anschmeißen und einfach mal...
Ja gut,
den du weißt ja
meine Haltung zur Europa League, ich ignoriere die, solange wir da nicht mitspielen. Aber ich werde vielleicht mal einen Blick drauf werfen, was Manchester United macht. Einfach nur, um vielleicht ein bisschen die Stimmung aufzuhellen. Alright, ich würde sagen, schließen wir Episode 35. Vielen Dank wie immer fürs Zuhören, für eure Fragen und fürs Nachhören dann, dass wir hier wieder in den mittlerweile gut 73 Minuten an Inhalt produziert haben. Ich würde sagen, wir hören uns relativ bald wieder. Termin geben wir natürlich bekannt, aber ich denke, wir kriegen eine Episode Ende Oktober, Anfang November auf alle Fälle noch in den Kasten.
Auf jeden Fall.
Gut, dann macht euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende schon mal und 3 Punkte für Arsenal eingerechnet. Ich denke, davon können wir und dürfen wir durchaus mal ausgehen. Das sollte auf alle Fälle das Ziel sein und dann, ja, genießt das Wochenende und das mehr oder weniger schöne Herbstwetter.
Macht das. Bis nächstes Mal. Ciao.
Alright.